ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Schülerpraktika sind Pflicht. Die einen gehen zur Polizei oder ins Autohaus, manche auch in die Politik. So wie ein Zehntklässler aus Teltow, der war bei der Brandenburger AfD-Fraktion und wollte später noch ein zweites Praktikum dranhängen. Daraus wurde aber nichts, denn sein Schulleiter war dagegen und wird dafür in den sozialen Medien massiv bedroht. Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Abschieben, aufhängen, auslöschen. Die Bedrohungen gegen den Teltower Schulleiter im Netz sind massiv. Deshalb will er selbst sich auch derzeit nicht weiter äußern zu seinem Nein zum Praktikum bei der AfD-Fraktion. Die hatte den Fall in der vergangenen Woche öffentlich gemacht und behauptet, nur sie trete für das Wohl der deutschen Schüler ein. Für das Bildungsministerium eine ausgrenzende und demokratiefeindliche Position. Nicht so für AfD-Bildungspolitiker Dennis Holoch.
So ein Direktor hat sich der Kritik auszusetzen. Er hat offensichtlich seine Rolle im demokratischen Haus Schule nicht verstanden. Und wenn er dafür sorgt, dass diese Schüler ihre Praktika eben nicht dort machen können, wo sie es wollen, sondern offensichtlich nur da, wo es den Leuten genehm ist, dann muss dieser Direktor sich der Kritik aussetzen.
Doch neben Kritik und Bedrohungen erfährt der Schulleiter auch Solidarität. Aus Sicht des Bildungsministeriums durfte er so entscheiden. Einerseits hätte es sich bereits um das zweite Praktikum des Schülers bei der AfD im Landtag gehandelt. Das erste bei einer AfD-Abgeordneten hatte er absolvieren können. Zudem, so das Ministerium, könne ein Schulleiter Praktika untersagen. In dem Fall vor dem Hintergrund, dass es sich um einen Minderjährigen und bei der Brandenburger AfD um eine gesichert rechtsextremistische Partei handelt. Darauf verweist auch SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann.
Lehrerinnen und Lehrer dürfen sich und müssen sich neutral verhalten gegenüber Parteipolitik. Sie dürfen nicht zur Wahl verschiedener Parteien aufrufen oder so etwas, aber sie sollen nicht, explizit nicht, neutral sein gegenüber dem Grundgesetz und unserer Verfassung. Und wenn eine Partei als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist, dann darf ein Lehrer, dann darf eine Lehrerin dort auch eine entsprechende Warnung vornehmen.
Laut Schulgesetz darf kein Schüler einseitig politisch beeinflusst werden. Auch die AfD selbst betont in anderen Zusammenhängen gern, dass Schulen neutral sein müssten. Doch bei der Wahl des Praktikumsplatzes sei das etwas anderes, so ihr Bildungspolitiker Dennis Holoch.
Und wenn eine ganz bestimmte Partei ausgeschlossen wird, dann ist dieses System Schule ganz klar auf einem Kurs, den diese Landesregierung vorgibt, nämlich die Unterdrückung der Meinungsfreiheit.
Doch mit dieser Einschätzung steht die AfD-Fraktion alleine da. Auch BSW-Fraktionschef Nils-Olaf Lüders hält den Schulleiter für entscheidungsberechtigt.
Na, grundsätzlich hatten wir uns dazu ja immer schon geäußert, dass also wir eher darauf abstellen, dass es eine gerichtliche Bewertung bedarf, dass es sich bei der AfD um eine gesichert rechtsextreme Bestrebung handelt. Es besteht allerdings natürlich auch die Autonomie der Schulen. Wenn der Schulleiter das anders beurteilen mag, dann ist das sein gutes Recht.
Bedrohungen seien in jedem Fall inakzeptabel. Die Schulaufsicht hat die Polizei informiert und prüft nun juristische Schritte.
Streit um ein Schülerpraktikum bei der AfD. Aus Potsdam war das Amelie Ernst. Gestern noch beim Friedensgipfel in Ägypten, heute zu Besuch in Brandenburg, Kontrastprogramm für Friedrich Merz. Empfangen und begleitet wurde der Bundeskanzler vom SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Ja, und diesen Besuch für uns beobachtet hat Nico Hecht aus unserer Redaktion für Landespolitik.
Der Bundeskanzler lernt am Morgen in der Potsdamer Staatskanzlei die Brandenburger Minister kennen. Dann, so Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, habe man gemeinsam diskutiert.
Über die großen Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, vor denen auch Brandenburg steht, und zwar über alle Bereiche.
Das gelingt ihnen in kaum mehr als einer Stunde. Viele Meinungsverschiedenheiten muss man offenbar nicht aus dem Weg räumen. Auch gegenüber den Journalisten geben sich Woidke und Bundeskanzler Friedrich Merz CDU-freundlich, fast harmonisch. Er lerne bei den Antrittsbesuchen in den Bundesländern die Regionen noch besser kennen und sehe noch deutlicher deren Entwicklungschancen, so Merz.
Ich will hier nur nennen die Einrichtung einer neuen medizinischen Hochschule in Cottbus. Das ist in Deutschland fast schon singulär. Es gibt es kaum irgendwo anders, dass noch neue medizinische Hochschulen gegründet werden. Das ist ein großartiger Erfolg.
Insgesamt sehe er eine positive Entwicklung in der Lausitz. Dort, wo er 1990 den CDU-Wahlkampf für die letzten Volkskammerwahlen geleitet hätte. Im Gegenzug lobt Dietmar Woidke das milliardenschwere Sondervermögen, das die Bundesregierung aufgelegt hat, und fordert, die Gelder nun schnell und unbürokratisch auch zu verteilen. Auch dem stimmt der Bundeskanzler zu. Immerhin wisse Merz, dass seine Regierung in Umfragen kräftig kritisiert werde, im Osten noch mehr als im Westen.
Für die Bundesregierung gilt, und ich darf das, glaube ich, sagen, Herr Woidke, auch für die Landesregierung, wir müssen einfach jetzt zeigen, dass wir in der Lage sind, die Probleme zu lösen. Das ist der Infrastrukturausbau, das ist die Gesundheitsversorgung, das ist die Pünktlichkeit der Bahn. Das sind so viele Dinge, an denen sich auch Gespräche in den Familien, am Stammtisch, am Arbeitsplatz festmachen. Das läuft alles nicht mehr so richtig.
Hoffnungen setzen beide dabei offenbar in KI-Lösungen. Sie besuchen das Potsdamer Hasso-Plattner-Institut und deren KI-basierte Forschungsprojekte. Danach experimentieren beide Politiker mit Kindern in einer Kita mit Wasser- und Brausetabletten, die bei der Merz-Gruppe offenbar besonders schäumten.
Brauchen Sie mehr, ne?
Ja, na klar.
Friedensgipfel gestern, heute Kita, erklärt Friedrich Merz hinterher, das liege nur scheinbar weit auseinander.
Es geht um nichts anderes als um die Freiheit und den Frieden und den Wohlstand in unserem Land zu bewahren, in Sharm el-Sheikh genauso wie heute in Brandenburg.
Und die Menschen würden fordern, dass man das gemeinsam anpacke, so Dietmar Woidke.
Dafür zu arbeiten, dass auch die Kinder, die wir heute in der Fröbel-Kita gesehen haben, in einem Land groß werden können, dass weiterhin ein Land der Wirtschaft ist, ein Land der Chancen, ein Land der Perspektiven, aber auch ein Land des Wohlstands.
So verabschieden sich beide an der Glienicker Brücke mit der bewegten Ost-West-Geschichte. Dass diese sich über die Havel spannt und nicht über die Spree, wie Merz vorher erwähnte, darauf wird er sich mit dem Brandenburger Regierungschef Woidke nach der gemeinsamen Bootsfahrt darauf sicher auch noch geeinigt haben.
Friedrich Merz zu Besuch in Brandenburg, Nico Hecht berichtete. Heute endet der offizielle Support für Windows 10 Rechner. Das heißt, es gibt keine Sicherheitsupdates mehr. Betroffen davon sind auch die Berliner Behörden, bei denen lange Zeit unklar war, ob denn die Umstellung auf Windows 11 rechtzeitig gelingt. Über den aktuellen technischen Stand RBB24-Reporter Bruno Dietl.
Mehr als 90.000 Rechner laufen in den Berliner Verwaltungen. Bei Bezirken, Senatsverwaltungen, Landesämtern und Gerichten. Seit 4 Jahren ist bekannt, dass Microsoft seinen Support für das Betriebssystem Windows 10 heute einstellt. Zeit für Vorbereitung war also eigentlich ausreichend. Doch RBB-Recherchen haben Mitte September gezeigt, dass längst nicht alle Berliner Verwaltungen umgestellt waren. Auch jetzt, einen Monat später, haben nicht alle Behörden ihre Geräte auf Windows 11 erneuert. Zwar sind die Computer bei der Mehrzahl umgestellt, doch eine RBB-Anfrage bei allen Häusern zeigt, dass es auf Bezirksebene durch nicht rechtzeitig durchgeführte Updates vereinzelt zu Kosten kommt. Das betrifft Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf, Pankow und Spandau. Sie müssen bei Microsoft nun sogenannte Extended Security Updates für den Weiterbetrieb von Rechnern mit Windows 10 einkaufen. Für 50 Euro pro Jahr pro Gerät. Spandau rechnet mit Ausgaben in Höhe von 70.000 Euro. Pankow spricht gegenüber dem RBB von einer Summe im niedrigen vierstelligen Bereich. Charlottenburg-Wilmersdorf und Marzahn-Hellersdorf nennen auf Anfrage keine konkreten Zahlen. Die Bezirke setzen vielfach noch auf eigene IT-Infrastruktur. Dabei gibt es mit dem ITDZ eigentlich einen landesweiten IT-Dienstleister, der auch schon mehrere Senatsverwaltungen betreut und deren Geräte fristgerecht umgestellt hat. Martina Clement, Chief Digital Officer in der Senatskanzlei und zuständig für die Verwaltungsdigitalisierung, möchte die IT-Zentralisierung voranbringen und betont gegenüber dem RBB schriftlich:
Das Land Berlin arbeitet weiter mit Hochdruck daran, die IT seiner Verwaltung landesweit zu standardisieren und zu zentralisieren. Bis zur Migration zum ITDZ verantworten die Senatsverwaltungen und Bezirke dezentral. Das schließt auch nötige Updates für die Software und damit auch die Einführung von Windows 11 mit ein.
Ein Beitrag von Bruno Dietl war das. Johnny K., der Fall dieses jungen Berliners, sorgte vor 13 Jahren bundesweit für Entsetzen. Auf dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte wurde der damals 20-Jährige von mehreren Männern zusammengetreten, als er einem Freund helfen wollte. Johnny K. starb dann später an den Folgen dieser Attacke. In Berlin-Spandau erinnert seit heute ein Park an seine Zivilcourage und unsere Reporterin Annette Miersch war für uns dort.
Tina K., Johnnys ältere Schwester, zeigt mir, wo sie und ihr Bruder als Kinder spielten.
Hier fand Johnnys Leben statt, seine Kindheit und viele tolle Erinnerungen. Es war dort ein ganz alter, morscher Spielplatz, der nicht mehr genutzt wurde, aber wir haben davor gepicknickt. Der Bolzplatz an der Seite, da haben Johnny und die Jungs immer Fußball gespielt. Deshalb, das sind überall immer Ecken, wo ich ihn jetzt nicht sehe, aber wo ich ihn sehe.
Heute, am 14. Oktober, jährt sich der Todestag ihres Bruders zum 13. Mal. Er wäre jetzt 33 Jahre alt. Ein trauriger Tag für Tina K. und dennoch freut sie sich, dass weiter an ihn erinnert wird.
Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es das erste Mal nach 13 Jahren einen Blick nach vorne gibt. Und es ist für mich einfach unfassbar schön, dass der Bezirk und dass das Land Berlin, die Senatsverwaltung, dass wir hier alle wirklich Hand in Hand gehen und dass dieser großartige Park einfach dort jetzt existiert und wahr geworden ist, an einem Ort, wo wir groß geworden sind.
Der Weg hierhin war lang. Los ging's mit dem Projekt schon vor 10 Jahren, erinnert sich die Schwester. Damals suchte der von ihr gegründete Verein I Am Johnny eigentlich eine Straße, um sie nach Johnny K. zu benennen. Über Netzwerke und Unterstützer in der Stadt fand sich dann die Grünanlage mit Entwicklungspotenzial in Spandau. Den neuen Namen Johnny K. Aktivpark bekam die Anlage schon 2022 zum ersten Spatenstich. Rund 8 Millionen Euro haben Bund, Land und Bezirk in den Umbau investiert. Das Ergebnis soll die Generationen zusammenbringen und die Nachbarschaft stärken, hofft Tina K.
Annette Miersch berichtete und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Zu finden, wie immer, auch in der ARD-Audiothek und auf inforadio.de.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Gela Braun und Silja Sodke. Gero Ulbricht aus Berlin übt einen seltenen Beruf aus.
Wir haben hier noch Weintrauben drin.
Ja,
die kann man nicht essen. Die sind aus Kunststoff.
Seit 8 Jahren ist Gero Ulbricht Gartentherapeut im Seniorenzentrum Haus Mögelspree in Berlin-Köpenick. Ihm fällt immer etwas Neues ein. Heute basteln die Bewohner aus Blumen und Sträuchern Herbstgestecke im kleinen Garten hinterm Haus.
Die Gartentherapie bringt Abwechslung. Das ist der große Punkt hier. Ich versuche, möglichst Dinge zu machen, die sinnhaftig sind und die man auch mitnehmen kann, damit einfach länger die Freude behalten bleibt.
Um als Therapeut zwischen Blumen und Beeten arbeiten zu können, absolvierte der Diplom-Gärtner, der nebenbei noch in der Trauer- und Sterbebegleitung tätig ist, eine Zusatzausbildung. Beim Gesteckbasteln heute werden zum Beispiel auch Fingerfertigkeit und Motorik trainiert. Renate Türdi ist schon ziemlich weit in ihrem Gesteck. Gero Ulbricht reicht ihr noch ein paar Gräser.
Ziehen Sie einfach am Stängel.
Besser könnte es nicht aussehen, aber die 81-Jährige gibt sich bescheiden.
Ja, das ist Zufall. Ja, ich habe 2 linke Hände, was Naturschmuck anbelangt.
Kleine Arbeiten mit großem Nutzen, auch für geistige Fitness und Fantasie. Seine Aufgabe sieht Gero Ulbricht vor allem darin, den Bewohnern die Zeit schön zu gestalten. Gartentherapie, so erläutert er, hält die Bewohnenden fit. Es gehe dabei um Erinnerungsarbeit, um Gedächtnistraining, um die Aktivierung der Sinne über das Betrachten, Fühlen, Riechen und Schmecken. Hausbewohner Peter Becker mag besonders die zarten Hagebutten. Obwohl er früher nie Gartenarbeit gemacht hat, ist er gerne in den Stunden beim Gartentherapeut dabei und genießt vor allem eines.
Die Gesellschaft, die Gemeinschaft überhaupt, weil man ist hier fast den ganzen Tag alleine, mit Ausnahme der Mahlzeiten oder wenn irgendwelche Veranstaltungen sind.
Was halten Sie denn davon, wenn wir hier einfach eine schöne Schleife drum machen?
Na ja, und so ein paar Bände runterhängen. Dass es im Wind wedelt.
Hildegard Fischer ist ein echter Fan der Gartentherapie geworden.
Wir haben schon sogar aus dem Garten hier Kräuter gehabt und Kräuterbutter gemacht, ja. Und dann frisches Brot dazu und haben die Stullen gegessen, ja.
Gero Ulbricht hat jahrelang als Diplomgärtner gearbeitet. Erst als die Knochen nicht mehr mitmachten, schulte er zum Gartentherapeuten um.
Das ist für mich eigentlich die Erfüllung des beruflichen Weges. Ja. Ich bekomme viel guten Rücklauf. Oftmals wird gesagt, dass wir bei Ihnen da noch was lernen können. Das sagen Menschen, die 20 Jahre älter sind.
Extra für seine Kurse hat er Hochbeete angelegt.
Ja, was ist das?
Diesmal geht es ums Erkennen von Pflanzen und Kräutern, um Riechen und Schmecken, um die Aktivierung der Sinnesorgane.
Einfach mal reiben, ein bisschen riechen.
Rosmarin?
Nein. Was meinen Sie?
Na, Bodenkraut ist es nicht.
Doch.
Haus-Müggelspree-Bewohner Brigitte Täubler und Horst Macke, der seit 12 Jahren verwitwet ist, entdecken in den Gartentherapiestunden Altes wieder und manches ganz neu.
Naja, es erinnert an alte Zeiten. Das ist nun mal so. Ja, ich komme gerne, ich gehe öfter durch den Garten.
Ich hätte ja nie gewusst, dass hier so viel Kraut wächst, was man also hier darlegt und ich das nicht kenne.
Glückliche Gesichter am Ende der Stunde bei allen Teilnehmenden und beim Gartentherapeut. Im Winter macht Gero Ulbricht drinnen weiter, zum Beispiel mit Malrunden mit getrockneten Herbstblättern.
Sie fanden es gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und Der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.